Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Baut euch ruhig weiter Öl- und Gasheizungen ein. Dieses Signal hat die Bundesregierung mit den Eckpunkten für das neue Heizungsgesetz gesendet. Kurz darauf dann der radikale Preisanstieg bei Erdgas und Erdöl durch den Iran-Krieg. Fossil ist teuer und das kann ein Problem für Mieterinnen und Mieter werden. Wir sprechen gleich über Möglichkeiten, daran zu schrauben. Wir schauen nach Frankreich, wo Städte wie Lyon in den vergangenen Jahren erstmals durch die Politik grüner Bürgermeister verändert wurden, auch in puncto Klimaanpassung, und uns beschäftigen steigende Lebensmittelpreise und Kriminalität in Großbritannien. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, schön, dass Sie dabei sind. Das, was die Bundesregierung in puncto Heizungsgesetz plant, wird dem Klimaschutz schaden. So hieß es von vielen Seiten nach der Vorstellung der Eckpunkte für das Gebäudemodernisierungsgesetz. Das Öko-Institut hat das jetzt mit Zahlen hinterlegt und berechnet, wie viel mehr CO2 Deutschland mit der neuen Regelung ausstoßen dürfte. Ich habe darüber mit Sibylle Braungart gesprochen, Gruppenleiterin Wärmewende am Öko-Institut.
Genau, wir haben uns das angeguckt und zwar auf Basis des Projektionsberichtes der Bundesregierung. Das ist ein Bericht, der eben auch in das Reporting an die EU geht und wo eben für die einzelnen Maßnahmen in den einzelnen Sektoren berechnet wird, was die Treibhausgasminderung jeweils ist. Und in dem Projektionsbericht 2025, also dem letzten, wurde eben die Wirkung gerade dieser Regelung, dass eben 65% erneuerbare Energien in neuen Heizungen eingesetzt werden müssen, quantifiziert. Und da kamen wir eben zu dem Ergebnis, dass das 10 Millionen Tonnen sind im Jahr 2030. Also allein in dem Jahr 2030 sind es 10 Millionen Tonnen weniger. Und in dem Eckpunktepapier zum Gebäudemodernisierungsgesetz steht jetzt eben, dass es 2 Megatonnen sein sollen, also 2 Millionen Tonnen. Und das ist natürlich deutlich weniger, ein Fünftel davon. Und da sieht man eben, dass wir eine sehr große zusätzliche Lücke bekommen im Gebäudesektor für die Klimaziele.
Heißt aber ganz grundsätzlich, die alte Gebäudeenergiegesetzregelung, die hatte durchaus eine nicht ganz schlechte Klimaschutzwirkung, wenn ich sie da richtig verstehe.
Genau, die hatte tatsächlich eine sehr große Klimaschutzwirkung. Eins der Instrumente im Gebäudesektor mit der größten Wirkung. Das andere große Instrument ist dann die Bundesförderung für effiziente Gebäude. Die soll ja auch weiter bestehen. Aber neben dieser Förderung ist eben das ganz große Instrument mit der größten Wirkung.
Wenn man jetzt diese beiden Regelungen nebeneinander legt, Sie haben gerade auf das Eckpunktepapier verwiesen, da steht eine Zahl drin. Aber ansonsten hat dieses Eckpunktepapier ja auch noch eine ganze Menge Leerstellen. Also ich kann mir vorstellen, so einfach sind Ihre Berechnungen dann nicht?
Genau, also wir haben dann in einer zusätzlichen Studie uns nochmal angeschaut, was mit den Eckpunkten noch vielleicht rausgeholt werden kann. Allerdings, wie Sie schon sagen, da ist eben ganz viel noch unbekannt und das sind eben zwei wichtige Punkte. Das eine ist, dass eben die sogenannte Biotreppe, also dieses Instrument, was für EigentümerInnen, die sich eine neue Heizung einbauen, gilt, wo eben bestimmte Anteile klimafreundlicher Brennstoffe dann zugefügt werden müssen. Das andere ist die Quote, die dann bei den Inverkehrbringern ansetzt. Bei beiden ist eben ein sehr niedriger Startwert angegeben und es ist dann eben nur gesagt, dass das in der Zukunft steigen soll. Aber es ist eben noch nicht ausgeführt, wie stark und wann. Und das ist natürlich ein ganz großer Punkt. Das macht natürlich einen sehr großen Unterschied für die Wirkung, wie stark diese Treppe dann in der Zukunft ansteigt und die Quote. Und das andere, was auch wichtig ist, ist eben der Mieterschutz. Es steht ein Satz in den Eckpunkten, wo eben beschrieben ist, dass der Mieterschutz hier wichtig ist und dass Regelungen getroffen werden sollen. Aber auch hier ist es noch völlig unklar, was passiert. Und warum ist das jetzt wichtig für den Klimaschutz? Es ist eben im Moment so, dass im vermieteten Bereich die VermieterInnen dann natürlich eine fossile Heizung einbauen können und die zusätzlichen Kosten, die sich dann für die Beimischung der Biobrennstoffe, der klimafreundlichen Brennstoffe ergeben, gar nicht tragen müssen. Also erstmal auch keinen Anreiz haben, eben keine fossile Heizung einzubauen. Deshalb ist das auch für die Klimawirkung tatsächlich noch ein wichtiger Punkt. Und in Deutschland haben wir eben mehr als die Hälfte der Haushalte, die zur Miete wohnen. Das heißt, das ist auch wirklich ein großer Brocken. Insofern haben wir eben in der Berechnung mit einer größeren Spanne gerechnet, um einfach der Tatsache Rechnung zu tragen, dass es noch recht unsicher ist. Es kommt aber in jedem Fall eben raus, dass die Klimawirkung deutlich geringer ist, also dass wir deutlich weniger Treibhausgasemissionen einsparen oder mit anderen Worten eben deutlich mehr Treibhausgasemissionen verursachen.
Jetzt sagt ja die SPD beispielsweise, Mieterschutz wollen sie auf jeden Fall in dieses Gesetz noch reinbringen. Guter Mieterschutz wäre dann im Sinne von Lenkungswirkung wahrscheinlich, die Kosten müssten auf die Vermieter übergehen.
Genau, also es ist in Deutschland ja so, dass grundsätzlich in aller Regel die Mietenden selber die Heizkosten tragen. Das kann also vollständig umgelegt werden. Und es gab schon in vorherigen Gesetzesvorhaben Ansätze, wie eben Teile dieser Brennstoffkosten dann bei den Vermietenden bleiben könnten. Das eine war im Zuge des CO2-Kostenaufteilungsgesetzes. Da gab es in der Entwurfsfassung einen Paragraphen, der vorsah, dass nur die Zusatzkosten zu dem normalen Gaspreis beim Vermieter bleiben sollten, auch im Gebäudeenergiegesetz, im Paragraph 71, damals der Paragraph 71o in der Entwurfsfassung. Auch da gab es verschiedene Regelungen, die dann aber nicht ins finale Gesetz kamen. Und da gibt es jetzt eben natürlich schon Ansatzpunkte, die jetzt in den folgenden Verhandlungen dann näher geprüft werden können.
Sie haben ja gerade schon gesagt, bei der Biotreppe wissen wir noch nicht, wie die aussieht. Können Sie denn absehen, wie steil die sein müsste, um tatsächlich Klimaschutzwirkung zu entfalten?
Genau, das ist natürlich eine gute Frage und eine wichtige. Man hat hier ein bisschen die zwei Aspekte. Das eine ist, laut Klimaschutzgesetz muss Deutschland gesetzlich festgelegt bis 2045 klimaneutral sein. Da spricht natürlich dann einiges dafür, dass die Quote spätestens dann bei 100% liegen muss. Und da kann man sich dann natürlich auch vorstellen, dass wir relativ steil ansteigen müssen. Auf der anderen Seite ist aber eben bei den Biobrennstoffen ja auch das Problem der Verfügbarkeit. Das heißt, wenn man sehr hohe, einen sehr steilen Anstieg macht, muss man natürlich sich auch Gedanken darüber machen, wo das ganze Biogas, das ganze Bioöl denn überhaupt herkommen soll und mit welchen Kosten das verbunden ist. Das heißt, grundsätzlich sind höhere Werte, steilere Anstiege sicher von der Klimaschutzwirkung größer, aber man hat eben auf der anderen Seite das Verfügbarkeitsproblem.
Jetzt haben Sie die vielen Leerstellen im Eckpunktepapier gut skizziert und auch die Fallstricke, die da im Grunde noch drin stecken. Wie fällt denn Ihr Gesamtfazit aus?
Ja, aus meiner Sicht ist das ein ganz klarer Rückschritt. Eben aus klimapolitischer Sicht ist es auf jeden Fall ein Rückschritt, weil es eben die bisherige Regelung setzt eben genau bei der Investition an. Wir haben jetzt das Jahr 2026, die Kessel halten 20 Jahre. Das heißt, alles, was wir jetzt einbauen, ist auch 2045 noch in Betrieb oder vieles davon. Und wir haben eben das gesetzliche Ziel der Klimaneutralität. Das heißt, dieser Ansatzpunkt, dann, wenn investiert wird, einfach zu vermeiden, dass fossile Kessel eingebaut werden, ist natürlich ein sehr sinnvoller Ansatz. Und der wird eben jetzt zurückgenommen. Und eben auch aus sozialer Sicht ist eben die Tatsache, dass der Mieterschutz nur mit einem Satz drin steht, natürlich sehr schwierig. Und da kommt es jetzt sehr stark drauf an, wie das weiter ausgestaltet wird.
Sagt Sibylle Braungart, Fachfrau für die Wärmewende am Öko-Institut Freiburg. Die Erderwärmung macht es in Europa im Schnitt deutlich wärmer. Das ist durch Messdaten belegt. Auch wenn das nicht heißt, dass es hier keinen Winter mehr gibt, haben wir ja gerade erst diesen Winter wieder gesehen, insbesondere in der Nordosthälfte der Republik. Aber es ändert sich eben was und damit muss man irgendwie umgehen. Und da hilft es durchaus auch mal zu gucken, wie andere das machen. Frankreich zum Beispiel, wo die Hitzeeffekte teils noch deutlich stärker sind als hier. Unser Blick geht deshalb jetzt nach Lyon. Dort hat in den letzten Jahren der erste grüne Bürgermeister einiges in der Stadt verändert. Aber jetzt muss er eben um seine Wiederwahl bangen. Stefanie Otto berichtet.
Ja, es hat lange gedauert hier in der Rue Garibaldi. Und ich möchte Ihnen zunächst einmal ganz einfach für Ihre Geduld danken. Grégory Doucet, Oberbürgermeister von Lyon, steht mit einem Mikro in der Hand, umringt von Menschen an einer Kreuzung mitten in Lyon. Der grüne Rathauschef und die Stadtverwaltung haben Anwohner zur Wiedereröffnung der Rue Garibaldi eingeladen. Eine vormals fünfspurige Achse durch die Stadt, die in den letzten Jahren umgestaltet wurde. Nun gibt es neben zwei Fahrbahnen für Autos eine separate Busspur, einen Fahrradweg in beide Richtungen, Grünstreifen mit jungen Bäumchen und mehr Platz für Fußgänger. Ich denke, dass diejenigen, die entlang dieser Rue Garibaldi wohnen, seit einigen Wochen hier doch besser atmen können. Das ist eine große Veränderung. Erinnern Sie sich, am Ende der Unterführung fuhren die Autos mit mehr als 100 Kilometer pro Stunde und man hörte hier ständig das Dröhnen der Motoren. Grégory Doucet ist der erste grüne Oberbürgermeister in Frankreichs drittgrößter Stadt. Der Quereinsteiger hatte einen ambitionierten Plan. Die Stadt vom Autoverkehr befreien, die Luft verbessern, ans Klima anpassen. Nötig auch deshalb, weil Lyon zu den Städten in Frankreich gehört, die sich am schnellsten aufheizen. Bis 2030 soll die Stadt nun klimaneutral werden. Zur Neueröffnung der Rue Garibaldi ist auch Marie-Pierre Longin vom Verein La Ville à Vélo gekommen. Für uns Radfahrer und Radfahrerinnen bedeuten all die umgestalteten Straßen, wie hier in der Rue Garibaldi, dass wir lange Strecken sicher zurücklegen können. Früher mussten wir uns immer auf der Straße und zwischen den Autos bewegen. Für uns ist das also gut. Und gleichzeitig gibt es Begrünungsmaßnahmen, die sind auch wichtig. Bei Anwohnerversammlungen habe ich gesehen, dass die Leute anfangs ständig gemeckert haben. Als sie dann sahen, dass Bäume gepflanzt wurden, waren sie zufrieden. Die Radaktivistin fährt seit 50 Jahren Fahrrad in Lyon. Doch in den letzten Jahren sei die Zahl der Mitradler explodiert. Der Grund? Über 150 Kilometer neue Radwege. Die Pläne für mehr Grün und entsiegelte Flächen zur natürlichen Kühlung der Stadt gab es schon früher. Aber seit 2020 hat Lyon den Umbau zur Klimaanpassung beschleunigt und gibt dafür deutlich mehr Geld aus. Der Oberbürgermeister hat an diesem Tag keine Zeit für ein Interview. Er muss sich auf das TV-Duell mit seinem Herausforderer vorbereiten. Stattdessen beantwortet sein Beigeordneter Valentin Lungenstrass Fragen zur Bilanz nach 5 Jahren auf Deutsch.
Der Autoverkehr ist in den letzten 5 Jahren um 20% reduziert worden. Also das ist ja schon in der Tat einiges. Gleichzeitig ist auch der ÖPNV und der Fahrradverkehr nach oben gegangen. Wenn man auf die Luftverschmutzung schaut, ist das auch zurückgegangen. Also diese Indikatoren sind auf jeden Fall positiv, was diesen Wandel betrifft und was das dann halt auch lokal für die Bevölkerung bedeutet.
Auch andere Zahlen sprechen für diese Politik. Weniger Energieverbrauch und CO2-Emissionen in den städtischen Gebäuden. Fast überall in der Stadt gilt Tempo 30. Dadurch gab es ein Drittel weniger Unfälle. Die Halbinsel in der Altstadt wurde verkehrsberuhigt. Mehr als 10.000 Bäume gepflanzt. 3 neue Straßenbahnlinien verbinden die Stadt mit der Peripherie. Und auch das Netz der Oberleitungsbusse, eines der größten Frankreichs, wurde weiter ausgebaut. Die Kehrseite? Massive Baustellen, die zu Staus führten und bei vielen Autofahrern für Frust sorgten. Dominik Grillmeier ist Politologe am Deutsch-Französischen Institut und hat eine Studie zum kommunalen Klimaschutz in 100 europäischen Städten erstellt. Darunter auch Lyon.
Es gab auf der einen Seite die städtische Bevölkerung, also in der Kernstadt, und auf der anderen Seite die Menschen, die tagtäglich in die Kernstadt hineinpendeln, sehr oft mit dem Auto, und die dann sehr unglücklich waren darüber, wie sehr sich die Stadt verändert hat mit der Verkehrsführung, mit dem Wegfall von Parkplätzen etc. Das hat in der Tat für sehr viel Unruhe in der Stadt gesorgt und dem Bürgermeister auch sehr viel Ärger eingebracht. Während hingegen die Stadtbevölkerung, glaube ich, überwiegend ein positives Fazit zieht.
Eine weitere große Baustelle sind die Gebäude, die fast 3/4 der Emissionen in Lyon ausmachen. Zwar geht die Stadt voran und hat bereits 1/3 der Schulen energetisch saniert. Für private Gebäude gibt es Fördergelder für Sanierungen und in manchen Stadtteilen auch die Chance auf Fernwärme. Um die Eigentümer und Unternehmer zu mobilisieren, hat Lyon vor 3 Jahren die Agora 2030 ins Leben gerufen. Ein Versuch, die Stadtgesellschaft einzubeziehen.
Das heißt, man ermöglicht es verschiedensten Akteuren aus der Zivilgesellschaft, aber auch aus der Wirtschaft, Selbstverpflichtungen einzugehen, sich zu überlegen, welches konkrete Engagement kann meine Organisation, kann mein Unternehmen oder was kann ich individuell beitragen, um das Ziel zu erreichen. Und da haben sich immer mehr Akteure mit eingebracht. Und das scheint mir schon eine interessante Herangehensweise.
Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Stadt Lyon nur einen kleinen Teil der Metropolregion ausmacht. 500.000 Bewohner zählt die Stadt, 1,4 Millionen sind es im Kommunalverband. Und der hat das Sagen bei Themen wie Wasserversorgung, Müll, Fernwärme und öffentlicher Nahverkehr. Doch auch dort wurde 2020 ein Vertreter der Grünen zum Präsidenten gewählt und zieht seither mit der Stadt an einem Strang. Beide wollen wieder antreten. Nur haben sich die Rahmenbedingungen mittlerweile stark verändert, in Frankreich und auch international. Fördertöpfe für ökologischen Umbau, die Städten wie Lyon sehr geholfen haben, wurden gekürzt. Und auch die Programme der anderen Kandidaten um das Bürgermeisteramt haben sich stark gewandelt.
2020 waren global alle Programme irgendwie auf Klima und grüne Themen orientiert. Jetzt ist es nicht mehr der Fall. Da merkt man schon, dass jetzt der Punkt wirklich ganz klar ist und die Wählerinnen und Wähler müssen dann eine ganz klare Position haben. Entweder wir machen weiter mit dem Wandel, mit dem sozialen Wandel auch, mit dem wirtschaftlichen Wandel, oder wir gehen halt bei manchen Projekten, die wir in den 6 Jahren geführt haben, einfach einen Schritt zurück.
In den Wahlumfragen liegt die Liste von Grégory Doucet bei etwa 30% der Stimmen. Sein Herausforderer Jean-Michel Aulas, der von den Konservativen unterstützt wird, kommt auf über 40%. Wer von beiden die Wahl gewinnt, wird aber wohl erst nach dem zweiten Wahlgang am 22. März feststehen.
Stefanie Otto berichtete aus Lyon, wo am Wochenende Kommunalwahlen anstehen. Lebensmittel sind in Deutschland deutlich teurer geworden. Nicht, weil die Rohstoffe so viel teurer geworden sind oder die Erzeuger bessere Preise bekommen würden. Es ist vor allem der Handel, der von den Preisen profitiert. Das beklagt zum Beispiel auch die Monopolkommission. Steigende Preise sind aber nicht nur bei uns ein Problem. Das betrifft auch andere Staaten, zum Beispiel Großbritannien. Dort sind die Preise für einige Produkte so hoch, dass sich jetzt illegaler Schokohandel lohnt. Franziska Hoppen mit der ganzen Story.
Supermarktbesitzer Ben Selvaratnam räumt um. Er trägt Schokoladentafeln aus dem Regal hinter seinen Verkaufstresen. Hier hat er sie im Blick. Denn immer wieder wird in seinem Laden geklaut. Immer öfter auch Schokolade.
So we lose up to about 200-300 pounds a week.
Wir verlieren zwischen 200 und 300 Pfund pro Woche. Im Monat so 1200. Ich schätze, ein Viertel davon ist Schokolade. Im Schnitt 35 Mal pro Woche werde in dem Laden geklaut. Aus der Süßwarenabteilung weniger kleine Schokoriegel als ganze Kisten. Organisierte Kriminalität stecke dahinter, sagt Ben. Die Banden vertickten die Ware günstiger weiter, auch mal an andere Läden. Der Kakaopreis war zuletzt stark angestiegen. Eine gewöhnliche Tafel kann bis zu 3 Euro kosten. Doch der Hunger auf Schokolade, der Bedarf an kleinen süßen Gesten bleibt. Hochwertigere Produkte wie Pralinen verkaufe Ben schon gar nicht mehr. Wir haben organisierte Verbrecherbanden hier. Die sind skrupellos, räumen die Regale leer und klauen auf Bestellung. Einer lenkt die Kassiererin ab, der andere räumt aus. Und dann gibt's noch die Croydon-Banden, Jungs mit Kapuzenpullis, die vor der Straßenbahnhaltestelle rumhängen. Die sind echt aggressiv und nehmen sich, was sie wollen. Manchmal auch mit Gewalt. Vor kurzem erst wurde Ben mit einer Weinflasche aus dem eigenen Sortiment angegriffen. Der Tresen ist nun von einem Glaskasten umgeben, betretbar nur durch eine verschließbare Tür. Drinnen ein Panikknopf und Zugang zum Polizeifunk. Mehr als 40 Kameras hat Ben zudem installiert, seit neuestem auch mit Gesichtserkennung. Das Kamerasystem erkennt verdächtige Bewegungen und bekannte Straftäter. Dann wird eine Warnung ausgelöst, die über unser Funk- und Lautsprechersystem an alle weitergeleitet wird, um sie darauf aufmerksam zu machen, dass wir nachsehen sollten, und das tun wir dann auch. Geklaut wird aber trotzdem nicht nur hier. Der Wirtschaftsverband der Einzelhandelsunternehmen BRC schätzt, dass es 2025 insgesamt 5,5 Millionen Ladendiebstähle im Vereinigten Königreich gab, mehr als 15.000 pro Tag. Die Polizei verzeichnet zwar offiziell weniger, doch das liege auch daran, sagt Ben, dass viele Händler schlicht aufgegeben hätten, die Polizei für vermeintlich kleine Summen zu alarmieren. Ich glaube nicht, dass die Polizei das Problem des Schokoladendiebstahls sehr ernst nimmt. Also mussten wir die Sache selbst in die Hand nehmen, denn als kleines Familienunternehmen können wir uns so hohe Verluste nicht leisten. Statt Sicherheitspersonal einzustellen, schiebt Ben also Überstunden. Das Geld aus dem Schokodiebstahl währenddessen werde wohl gewaschen, sagt der Journalist und Kriminalexperte Danny Shaw, der sich seit Jahren mit Ladendiebstahl beschäftigt. Die Kriminellen schleusen das Geld möglicherweise durch das Bankensystem, damit es so aussieht, als sei es mit legalen Einnahmen vermischt, oder speisen es in Kryptowährungen ein. Das ist nur ein Teil eines viel größeren Netzwerks. Das sind nicht nur Schokoladenbanden. Es handelt sich um organisierte Kriminelle, die mit allem handeln, was sie in die Finger kriegen und was Gewinne bringt. Hoffnung gebe es aber auch, sagt Supermarktbesitzer Ben. Ein neuer Gesetzentwurf will die Schwelle für geringfügigen Ladendiebstahl, wie Schokolade, aufheben, sodass jeder Diebstahl als Straftat behandelt wird. Und mehr Polizei auf den Straßen nehme er auch wahr. Schokolade gibt's bei ihm dennoch weiterhin nur im ganz kleinen Sortiment und hinter Glas gesichert.
Franziska Hoppen über Schokoklau in Großbritannien. Der Markt für Gesundheitsdienstleistungen im Internet wächst. Wir haben hier in der Sendung auch schon mehrfach darüber berichtet, zum Beispiel über Gesundheitsleistungen, die in Drogeriemärkten inzwischen angeboten werden, auch online. Auch wenn es ums Hören geht, hält das Internet inzwischen viele Angebote bereit und die können durchaus für einige sowas wie ein Einstieg in die Welt der Hörhilfen sein. Klaus-Martin Höfer hat sich umgehört.
Tests im Internet können helfen, den Verdacht zu erhärten. Dabei geht es nicht nur um die Lautstärke, sondern auch um die Höhe der Töne. Kinder und Jugendliche können hohe Töne überdurchschnittlich gut wahrnehmen. Ältere Menschen scheitern dabei oft eine normale Entwicklung. Hörschäden können auch angeboren oder durch Unfälle entstanden sein oder weil man sich zu oft und zu lange lautem Lärm ausgesetzt hat. Möglicherweise werden auch bestimmte Konsonanten nicht mehr klar verstanden.
Zahl, Geist, Lärm,
Zahl,
Hund,
Lärm,
Stich.
Hat die Stimme nun Karl oder Zahl, Bund, Pfund oder Hund gesagt? Je weniger eindeutig die Wahrnehmung, desto schlechter das Hörvermögen. Dieser ebenfalls auch online durchführbare Einsilbentest erlaubt Hinweise. HNO-Ärzte und Hörgeräteakustiker können weiterhelfen. Ein anderer Weg ist, sich selbst im Internet umzuschauen. Dort werden einfache Hörhilfen und Hörgeräte angeboten, die wenig kosten und rezeptfrei erhältlich sind. Die Hörgeräteakustikerinnung ist skeptisch. Auch Verena Querling von der Verbraucherzentrale NRW gibt zu bedenken, dass es keine Beratung gibt.
Dann muss man allerdings sehr genau wissen, was man braucht. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Weil man ja dann keine individuelle Untersuchung oder Anpassung bekommt, dann muss man quasi für sich selber fit sein und entscheiden, was man benötigt und das auch selber einstellen kann.
Einstellen lassen sich sogenannte Hearables, Smartphones mit speziellen Ohrstöpseln, die über die Software angepasst werden. Ob einfache Hörhilfen, technisch anspruchsvolle Smartphone-Hearables oder rezeptfreie Hörgeräte. Für alle gilt, es ist keine ärztliche Untersuchung erforderlich. Dennoch unterstützt der Verband der HNO-Ärzte eine derartige Selbstversorgung. Vizepräsidentin Kerstin Zeise.
Es ist ja so, dass diese kleinen Hearables oder OTC-Geräte immer eine Verstärkung bringen. Und insofern kann es überhaupt nicht schaden. Im Gegenteil, ich glaube eher, dass es die älteren Menschen ermutigt, tatsächlich mal über Schwerhörigkeit nachzudenken und tatsächlich die auch zu versorgen. Und wenn es am Anfang eben mit einem solchen Gerät ist, dann kann man gar nichts dagegen haben.
Und wenn erst einmal die oftmals psychologische Barriere überwunden werde, sich kleine Geräte in die Ohren zu stecken, stiegen auch die Ansprüche, so HNO-Ärztin Zeise.
Die meisten Menschen leiden ja darunter, dass sie ein schlechtes Sprachverständnis haben. Das heißt, sie hören sehr wohl das, was gesagt wird, aber sie verstehen nicht mehr, was gesagt wird. Und genau diese Unterscheidung können eben richtig gute Hörgeräte sehr gut ausgleichen.
Einfache Hörhilfen als Einstieg, später dann die anspruchsvolle Technik. Ein Weg, den auch Andreas Bögel vom Verband der Freien Hörgeräteakustiker unterstützt. Er nennt noch einen anderen Grund. Kunden, die noch nicht so schlecht hören, dass ihnen die Krankenkasse ein Hörgerät bezahlt. Das Kürzel OTC steht für Englisch Over the Counter und bezeichnet allgemein Arzneimittel, die es rezeptfrei gibt.
OTC-Geräte haben viele Akustiker auch und bieten das auch an, weil es einfach auch Leute gibt, die zu uns reinkommen, die noch nicht in dem Bereich sind, eine Verordnung zu bekommen, die aber selber artikulieren können, dass sie hier oder dort schon mal Probleme haben und man dann einfach auch eine Lösung anbieten will.
Nicht alle Hörgeräteakustiker sind allerdings so aufgeschlossen gegenüber der vermeintlichen Billigtechnik, die aber durch fortschrittliche künstliche Intelligenz immer besser wird, ebenso wie traditionelle Hörgeräte. Künstliche neuronale Netze, also die Nachahmung des menschlichen Gehirns, machen es möglich. Professor Andreas Büchner forscht an der Medizinischen Hochschule Hannover zu lernfähigen neuronalen Netzen in Hörsystemen.
Die Wahnsinnsherausforderung war eben, die neuronalen Netze in diese kleinen Hörsysteme und die Hearables reinzubringen. Denn die brauchen eben doch erheblich Speicher, die brauchen Strom und einen leistungsfähigen Prozessor. Und das hat man eben erst vor kurzem geschafft, die so klein zu kriegen und den Stromverbrauch so unter Kontrolle zu bringen, dass diese neuronalen Netze in diesen kleinen Hörgeräten selbst auch funktionieren und da laufen können.
Das aktuelle Modell mit Top-KI ist allerdings ein traditionelles Hörgerät, und zwar eins mit Zuzahlung. Die Krankenkassen übernehmen jedoch bereits die Basisausrüstung komplett. Ein weiterer wichtiger Grund, sich zumindest irgendwann ein traditionelles Hörgerät zuzulegen.
Klaus-Martin Höfer berichtete über rezeptfreie Hörhilfen und alles andere. Die Wahl nach Lese Baden-Württemberg, die steht gleich im Mittelpunkt der Informationen am Mittag. Wenn ich es richtig gesehen habe, dann Silvia Engels am Mikrofon. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Kommen Sie noch gut durch den Tag. Bis zum nächsten Mal.